Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Das ist aber schön, dass wir uns wieder hören. Das ist sehr schön, denn wir sind mitten, in Hamburg sagen wir mitten Mang im Totenmonat.
Aber sowas von.
Wir sind richtig. Und dann, ich warte die ganze Zeit darauf, dass einmal bitte ein klein bisschen Frost kommt, damit alle Blätter endlich mal runter sind.
Ach, lass mir meine Blätter noch, bitte. Ich freue mich noch so dran.
Ich habe die ganze Zeit so, wir hatten ja schöne Tage und diese ganzen gelben Blätter und so, das verschwindet ja wie so ein blauer Fleck abgebaut wird in dieser ganzen Farbenspiel. Ne? Erst ist er rot und dann kommt da grün und gelb und so weiter, bis der blaue Fleck ganz und gar verschwunden ist. Ein großes Wunder der Natur und so machen das die Blätter auch. Und wenn da jetzt ein bisschen Sonne drauf scheint, dann ist das so unfassbar golden und das sieht so schön aus.
Ja, es ist schon ein ganz besonders schöner Herbst dieses Jahr. Das findet man fast jedes Jahr. Aber in diesem Jahr ist er halt so sehr lang anhaltend, ne? Weil wir keine Herbststürme bisher hatten, die alles wegfegen. Und weil wir eben auch noch keinen Frost haben.
Und es werden ja so oft diese Blätter, die fallen, mit dem Leben verglichen, was sich zu Ende neigt. Ja, die fallenden Blätter sozusagen, dass nach und nach in einem Prozess das Leben erstirbt. Und das sehen wir ja momentan, und wahrscheinlich ist es genau deshalb auch der Totenmonat.
Ne? Mit großer Sicherheit sogar. Ja. Und es sterben tatsächlich, also vielleicht mag das überraschen oder eben auch gerade nicht, es sterben tatsächlich die meisten Menschen. Ja, ich mag mich da immer gar nicht so gerne festlegen, aber ich glaube, Weihnachten ist so ein bisschen so eine geschützte Zeit, also über Weihnachten wird nicht ganz so viel gestorben, aber von, sagen wir mal so, der Oktober und der November sind starke Sterbemonate und dann nochmal wieder auch der März, Februar, März. Also wenn die Säfte steigen und wenn sie fallen.
Genau, witzigerweise. So richtig mit dem, da waren wir, glaube ich, schon mal bei einem Umbruch, wo immer ein ganz kleines bisschen gefährliche Stellen sind auch. Das sind ist die Herbstgrippe und die Frühjahrsgrippe. Das sind genau diese Umbruchstellen, wo eben halt auch was passiert. Und das ist vielleicht mit dem Sterben das Gleiche. Also wenn ich manchmal Menschen, die sich so am Ende ihres Lebens befinden, wo die Wegweiser ihres Lebens schon auf Abschied stehen, dass ich, wenn ich die frage, und wie sieht's aus? Wie ist deine eigene Prognose? Dann ist es oftmals so, dass die sagen, Weihnachten möchte ich noch. Oder mir hat neulich eine Frau gesagt, na, den Sommer möchte ich noch. Ich möchte noch mal auf der Terrasse sitzen. Und eigentlich sozusagen, als ob da schon so ein Zeitplan manchmal fast im Raum steht.
Naja, ich glaube, dass das ganz berechtigt ist, dass wir durchaus einen inneren Seismographen oder sowas Kalenderartiges haben, dass wir eben wissen, was wir noch realisieren wollen, also was wir tatsächlich umsetzen wollen im Leben. Und das ist am Ende des Lebens eben gar nicht unbedingt immer nur so ganz zufällig, wann man stirbt, sondern auch, wie stark ist man noch am Leben aktiv beteiligt. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es ja im hohen Alter, dass das Interesse der Menschen, das Aktive so an der Umwelt weniger wird. Das sagen ja auch, also über 90-Jährige habe ich das tatsächlich schon öfters sagen hören, dass sie selber überrascht sind, wie ihr eigenes Interesse, was immer stark war im Leben, gerade bei solchen Menschen, die ein starkes Interesse am äußeren Leben haben oder am kulturellen Leben, sage ich mal, insgesamt, dass die überrascht sind, wie sie plötzlich das nicht mehr innerlich, nicht mehr empfinden, dieses Interesse.
Das geht mir ab und zu auch schon so. Dass ich dann denke irgendwie, ach, du kannst mich mit kaum irgendeiner Zeitschrift hinterm Ofen vorlocken. Und dann ich habe gerade so eine Zeitschrift gekauft, und die eigentlich einen guten Anspruch hat. Und dann habe ich die gelesen und habe gedacht, das ist so lapidar, was die schreiben. Da war für mich gar nichts Interessantes drin. Kein neuer Gedanke.
Das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen was anderes ist. Das ja dann, wenn man jetzt so 90 ist oder da tatsächlich abnehmende, wirklich deutlich stark abnehmende Lebenskräfte hat, dann arbeitet man ja auch nicht unbedingt innerlich an etwas, so wie ich es an mir manchmal erlebe, wenn ich jetzt das äußere Interesse nicht so habe an Zeitungen oder Nachrichten, sondern es ist dann eigentlich eine andere innere Tätigkeit, glaube ich. Und das ist sehr interessant. Was ist das eigentlich für eine?
Genau.
Also die Frage auch nach der Vorbereitung, wie bereiten wir uns eigentlich vor, ist damit ja auch einfach eine interessante. Viele wissen ja sehr deutlich, dass ihnen der Tod bevorsteht. Und ich würde sagen, die wenigsten kommunizieren das. Weil die wenigsten reflektiert sind in dem Maße, dass sie da auch das tatsächlich ansprechen. Und B, aber auch, weil, glaube ich, manche gar keine Gelegenheit richtig finden, weil ihre anderen Menschen das gar nicht unbedingt zulassen, dass sie darüber sprechen dürfen.
Ich bin gerade in einer Beratung mit einer Frau, die jetzt sich auch so auf das Alter, was du erwähnt hast, so auf die 90 zubewegt und die in einer Einrichtung lebt und die ist körperlich nicht mehr gut zugange und schwankt so zwischen dem, will ich eigentlich noch oder will ich nicht, wo sie sagte, ich brauche Gespräche. Die ist geistig absolut vollkommen klar, wo sie sagt, ich brauche Gespräche. Und habe ich gesagt, gibt's das nicht da in der Einrichtung? Nein, sagt sie.
Hier läuft auffallend.
Das, wo was wir schon
Palma.
Mal hatten.
Mensch, ärger dich
genau.
nicht.
Genau. Und Kastanienmännchen hatten wir schon.
Richtig.
Und sie sagte, und da sind wir jetzt bei, also ich gebe ihr eine Unterstützung für die Bilanzierung ihres Lebens. Ich nenne das die Lebensart, von lateinisch Ars Artis, die Kunst, wo sozusagen ein Steckbrief eines Menschen bei rauskommt, mit ganz vielen Fragen. Ich habe, glaube ich, momentan 160 Fragen, die kommen immer mehr. Wie so bei so einem Drachen, der 7 Köpfe hat, da schlägst du einen ab, kommen 7 neue nach. Das heißt, eine Frage ist beantwortet, kommen 7 neue Fragen nach. Und da bin ich jetzt mit ihr dabei, damit sie was anderes machen kann, als zu grübeln. Denn wenn du in der Situation bist und weißt, dass dieser Abschied naht. Da hängen ja alle mit sich alleine dran, ne? Oder die meisten.
Das ist schlimm, finde ich.
Kastanienmännchen bringen nichts.
Ich finde es ganz schlimm, wenn man nicht drüber sprechen kann.
Genau.
Also für mich ist das eine schlimme Vorstellung.
Ganz furchtbar.
Ich wäre damit vollkommen allein gelassen. Und ich weiß tatsächlich, und das hatten wir ja auch in unserem Gespräch mit Matthias Gockel erwähnt, dass es ja eine vorherrschende Meinung unter Einrichtungsleitungen gibt und überhaupt unter den Menschen, dass Menschen über 80 nicht über den Tod sprechen wollen. Und da hatte er ja so schön gesagt, was ich wirklich bemerkenswert fand, dass es auch denkbar wäre, dass Menschen unter 80 denken, dass Menschen über 80 nicht über den Tod sprechen wollen.
Ja.
Und da gebe ich ihm absolut recht, dass das mit ganz großer Sicherheit der Fall ist. Aber es gibt natürlich, wie ich eben ganz kurz schon angesprochen hatte, natürlich auch viele Menschen, die nicht so reflektiert sind und mit ihrer eigenen Angst lieber sozusagen bei der Angst stehen bleiben, statt dahin zu gehen, vor der Angst stehen bleiben oder auf die andere Seite gehen, statt genau dahin gehen, wo sie sitzt. So, wo die Angst ist, geht's lang. Sagt man ja immer, dass das ein guter Wegweiser ist, weil man da durch muss, durch dieses Nadelöhr, damit man wieder dann auf der anderen Seite die Sonne sehen kann.
Ja.
Ganz wichtiges Thema. Wie bereitet man sich eigentlich auf das Sterben vor? Und ganz allgemein finde ich es ein interessantes und spannendes Thema. Wie ist man vorbereitet? Also wie ist man vorbereitet auf bestimmte Konfliktsituationen im Leben? Wie ist man vorbereitet auf vielleicht die Momente, wo die eigene Schwäche einen einholt? Ja. Ne? Sei es jetzt, dass der eine kriegt Wutanfälle, der zweite neigt immer dazu, sprachlos zu werden und alles in sich reinzufressen. Wie ist man vorbereitet auf Krisensituationen ganz allgemein?
Genau. Ich habe meine junge Frau bei mir sitzen gehabt in der Praxis und die hatte ganz schweren Liebeskummer. Die war, hatte gerade Abitur gemacht mit 1,0 so ungefähr. Und sitzt sie da und weint und hat gesagt, zu diesem Problem habe ich in meiner ganzen Schulzeit überhaupt nichts gelernt.
Interessant, ja. Das habe ich schon so oft gedacht, dass für diese ganzen zutiefst menschlichen Situationen des Lebens in der Schule eigentlich nichts beigebracht
wird. Gar nichts. Gar nichts.
Das ist eigentlich erschreckend, ne?
Ja. Ich meine, da können wir ja noch froh sein, dass manchmal im Spiegel so Artikel sind, dass Menschen gesagt wird, so, jetzt zeigen wir ihnen, wie man Zwiebeln richtig schneidet. Ne? Und was sie vorher alles falsch gemacht haben, so, da sind die so ein paar alltagspraktische Sachen, da kann man ja fast drüber froh sein, ne? Und das, was du eben gesagt hast, das trifft so diese Situation, wir haben ja so eine bewegte Zeit auch in den letzten Jahren hinter uns gebracht oder sie, wir stecken mittendrin und dann heißt es immer, reden Sie mit Ihren Kindern darüber. Und jetzt habe ich das allererste Mal eine Überschrift gesehen, dass es heißt, und wenn ich selber keine Antworten habe, was ist dann, was soll ich denn dann mit den Kindern reden? Und das ist natürlich auch die Sache, wo es heißt, ja, reden Sie mit Ihren Kindern über das Thema Tod und so. Das heißt es ja auch in allen Internetforen und so weiter. Reden Sie mit Ihren Kindern darüber. Aber was soll denn die Erwachsenenwelt machen, wenn sie nicht weiß, was sie dann sagen soll?
Na, vor allen Dingen ist es leider, muss man sagen, in vielen Fällen so, dass die Kinder da gar nicht drüber reden wollen, weil sie da selber solche Angst vorhaben, dass Mama jetzt dann sich auf den Weg macht. Das habe ich tatsächlich öfters schon in meiner Zeit, als ich viel mit alten Menschen gearbeitet habe, erlebt, dass die manchmal, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wirklich manchmal richtig innerlich traurig sind darüber, dass sie mit ihrem Sohn da gar nicht drüber reden.
Da habe ich oftmals den Eindruck, dass ich, wenn ich in solchen Familiensystemen, wo diese Sprachlosigkeit da ist, da habe ich manchmal das erlebt, wenn ich als Sterbeamme, als Lebensamme dabei bin, dass ich sowas bin wie so eine Mischung aus Katalysator und Emulgator. Das heißt auf irgendeine Art und Weise, dass die leichter miteinander ins Gespräch kommen können. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Thema, dieses, was können wir tun, um diese Sprachlosigkeit zu erlösen? Und die ist bei uns selber vielleicht genau, wo du gesagt hast, da wo die Angst ist, da geht's lang. Ja, habe ich selber den Mut, über etwas zu sprechen? Muss ich mich ja auch immer fragen, ne? Habe ich selber den Mut, das anzusprechen? Und das ist genau der Moment, wo Menschen, wenn alles auf Abschied zeigt, wo Menschen gesagt wird, gehen Sie mal nach Hause und klären Sie die letzten Fragen. Und das sind die letzten Fragen irgendwie, ne?
Genau, und da sind wir ja so ein bisschen beim Thema von unserem letzten Hüben und Drüben Spezial, wo wir ja mit dem Matthias Gockel im Grunde genommen, ne, das war sogar unsere Überschrift, halte es für möglich, dass dein Arzt beim Thema Tod noch mehr Angst hat als du. Also, dass sogar dein Arzt, so wollte ich jetzt eigentlich formulieren.
Ja, vielleicht da muss er,
ne? Ja. Oder manchmal habe ich auch schon gedacht, ob es nicht auch doch viele Bestatter gibt, die eigentlich auch im Geheimen Angst haben vom Tod. Ne?
Klar.
Also das ist ja einfach auch etwas Angstmachendes per se. Das muss man ja so sagen. Es ist ja nicht nichts. Das ist was sehr, sehr Großes. Die Frage ist nur, es ist was unheimlich Großes. Die Frage ist nur, wie können wir es sozusagen eigentlich für uns begehbar machen? Also wie können wir Licht ins Dunkel bringen und wie können wir das Kalte eigentlich erwärmen? Das ist doch die große Frage an der Stelle. Und können wir eventuell es tatsächlich als einen Wandlungsaspekt, vielleicht den allergrößten Verwandlungsaspekt unseres Lebens begreifen?
Die Transformation pur.
Richtig.
Genau.
Wir verwandeln uns andauernd im Leben, ne? Alle 7 Jahre, sagt man ja, sind wir auch so zellenmäßig und so alles ist einmal ganz neu. Und wir verwandeln unser Aussehen, ne? Wenn man mal so vergleicht, wie sieht eine 65-Jährige aus, wie sieht eine 35-Jährige aus und wie sieht eine 15-Jährige aus, dann sieht man ja, oh Gott, ne? Wahnsinnige Verwandlungen sind da mit den Menschen vorgegangen. Und ganz am Schluss, dann vielleicht ist die 85-Jährige tatsächlich an dieser Schwelle ja auch noch einmal einer Verwandlung ausgesetzt, dass sie nämlich diesen Körper verlässt, dass der Leib einfach ausgedient hat sozusagen, da nicht mehr die Kräfte, die ganzen Aufbauprozesse einfach das nicht mehr schaffen können. Und dann kommt ja die große Frage, was ist denn dann eigentlich?
Genau. Das heißt, dieses, was wir hatten, gehen wir, finde ich, beim nächsten Mal auch nochmal drauf ein, auf diese Formenwandelgeschichte. Und gleichzeitig dieses, was du auch gesagt hast, wenn dieses Leben ein Stück schwindet, wenn sozusagen sichtbar ist, dass der Herbst kommt und die Blätter fallen. Ne? Mhm. Und was kommt dann danach und ist, also ich würde mal ehrlich gesagt sagen, ich habe mal eine Geschichte geschrieben, die heißt Seelenflüge. Da habe ich von einer Schülerin die Idee davon bekommen, wo ich bin so begeistert von der Idee gewesen. Die hat nämlich eine Frau begleitet, die für unsere Augen immer schwächer wurde. Und dann hat sie zu der Frau was ganz Schönes gesagt. Sie hat nämlich gesagt zu der, ach, sind deine Seelenflügel wieder größer geworden? Hm. Das finde ich so einen wunderschönen Gedanken. Das heißt, es könnte sein, dass diejenigen, die offensichtlich körperlich immer schwächer werden, unsichtbare Seelenflügel ausbreiten und die Flügel vielleicht schon mal ausbreiten wie so ein Vogel, der bald wegfliegen will. Und das ist, wir sind so dumpf, dass wir das nicht sehen können.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt ein bisschen böse sein darf, obwohl es ist eigentlich nicht böse, es ist einfach realistisch, dann denke ich, dass man es eben auch schon mal vorher üben müsste. Ja. Und das meine ich mit diesem vorbereitet sein.
Ja.
Also wenn ich mein Leben lang nichts sozusagen, also meiner Seele keine Nahrung eigentlich gegeben habe, dann ist es natürlich auch schwierig, woher soll sie ihre Energie dann beziehen, dass sie dann ihre Flügel ausbreiten kann.
Wie soll wir dann unsere Flügel nochmal ausbreiten können?
Ja, also ich merke, unsere Zeit geht jetzt ja langsam schon dem Ende zu und da sind sicherlich wieder auch manche enttäuscht, weil wir jetzt eigentlich gerade erst einsteigen wollen. Und ich würde jetzt aber sehr dringend dazu raten, dass wir das genau so an dieser Stelle beim nächsten Mal fortsetzen, das Gespräch.
Ja, machen wir. Bis nächste Woche.
Versprochen.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.